Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. Es gibt im Fußball Dinge, die kann man einfach nicht erklären. Das gehört zur Faszination dieser wunderbaren Sportart, macht aber die Dinge für die Beteiligten nicht immer leicht. Dann nehmen wir das Beispiel Borussia Dortmund, eine Mannschaft der Hochbegabten, aber sie stellt uns immer wieder vor Rätsel, scheitert an vermeintlich schwächer besetzten Teams, so wie jetzt auch in Freiburg. Und dadurch wackelt zunehmend sogar die Qualifikation für die Champions League. Darüber wollen wir sprechen und noch über viel mehr. Das sind unsere Themen. Die historische Titelchance. Die Bayern triumphierten zuletzt 2013. Und jetzt wollen sie bei der Club-WM in Katar den 6. Titel dieser Saison. Auch die komplizierte Anreise soll sie nicht aufhalten. Das Drama auf Schalke, der weinende Harit nach dem Pokal aus in Bremen, getröstet von Naldo. Ein Bild mit Symbolcharakter. Schalke taumelt dem Abstieg entgegen. Die Rettung scheint außer sich. Und das Duell der Giganten Liverpool gegen Man City. Klopp muss heute unbedingt gewinnen, um die Titelchance zu wahren. Aber das wird schwer genug, denn City mit Guardiola ist zwar im Moment nicht glanzvoll, aber stabil. Und wir lernen auch, eine Legende wie Jürgen Klopp muss ihm hier und jetzt seine Erfolge immer wieder bestätigen. Aber das waren noch Zeiten beim BVB, als dort Jürgen Klopp vorweg marschierte. Alle Nachfolger werden an ihm gemessen. Und wie schwer das ist, das spürt auch Edin Terzic. Jetzt darf ich Ihnen unsere Runde vorstellen. Unser Sky-Experte Didi Hamann sagt, der BVB muss aufpassen, dass er nicht untrainierbar wird. Im Moment fehlen die Basics. Herzlich willkommen, Didi. Fritz von Thurn und Taxis. Fast 50 Jahre war er als Reporter unterwegs. Und er ist immer noch nah dran. Er wollte nie beliebig sein. Und genau das ist ihm geglückt. Herzlich willkommen, Fritz. Und Michael Sternkopf war 14 Jahre Profi, 210 Bundesligaspiele, Meister mit den Bayern unter anderem. Aber auch dies: Vor Spielen war ich nass geschwitzt vor Angst zu versagen. Das ist eine Seite des Profifußballs, dieser glitzernden Welt, die wir heute auch besprechen wollen. Wie geht's Ihnen heute, Michael?
Heute geht's mir gut. Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein. Wie vorhin mit den ehemaligen Kollegen gesprochen, es ist heute einfach, es macht Spaß. Man sieht als ehemaliger Fußballer auch euch als Journalisten ganz anders. Ne? Früher fühlte man sich immer angegriffen und der Druck wurde groß. Aber heute ist einfach schön, dass man sich sieht, dass der Druck nicht da ist. Und ja, deswegen.
Also auch die Journalisten können ganz nett sein.
Ja, auch das. Völlig unverändert, der Mann. Rein haartechnisch.
Sind Sie denn froh, dass Sie diesen Druck hinter sich gelassen haben?
Ich musste verletzungsbedingt damals, ich glaube, ich war 32, schon recht früh aufhören. Und in meinem Umfeld konnte kaum jemand glauben, wenn ich gesagt habe, ja, ich bin froh, dass es vorbei ist, dass ich nicht mehr da samstags raus muss. Haben die alle gesagt, boah, aber das ist doch klasse, ist doch toll. Ja, das mag für viele toll sein, vielleicht. Oder die meisten können das nicht beurteilen, weil sie da nie standen. Hm. Und man braucht schon auch eine gewisse Psyche, um da durchzugehen. Da war ich mental, sag ich mal, stark genug vielleicht, um mich da lange zu halten. Aber nicht so ganz diese Zeit ohne Probleme durchzustehen.
Ja, wir wollen da nachher in Ruhe drüber sprechen. Das ist ja eine ganz individuelle Geschichte. Es gibt auch Spieler, die sich von dem Druck antreiben lassen. Das ist in unserer Branche sicherlich auch so. Das ist sehr vielschichtig. Wollen wir nachher dann in aller Ruhe tun. Aber jetzt natürlich auch darüber sprechen, dass Borussia Dortmund beispielsweise im Moment, das ist Teil des Profifußballs, unter Druck steht. Denn, Didi, die Borussia läuft Gefahr, das Minimalziel Champions League Quali zu verpassen. Droht dort, dass die Saison komplett entgleitet?
Ja, da sind sie im Moment dabei. Also es gab ja einen kurzzeitigen Aufschwung vielleicht unter Terzic. Also diese zweite Halbzeit gegen Leipzig ist uns allen in Erinnerung. Das war mit das Beste, was wir die ganze Saison von irgendeiner Mannschaft gesehen haben. Aber sie haben einfach Schwankungen, die, glaube ich, nicht durch den Trainer erklärt werden können oder nur durch den Trainer erklärt werden können. Und diese Schwankungen, du hast das in der Anmoderation gesagt, ich glaube, dass es den Verantwortlichen, dass es ihnen wirklich schlaflose Nächte bereitet und Kopfzerbrechen, weil du natürlich immer Gründe findest oder versuchst zu finden, wenn es nicht läuft. Nur sie haben jetzt dieses Jahr 8 Spiele verloren in der Bundesliga. Sie haben ein Spiel weniger als die Kölner verloren. Das muss man sich mal vorstellen mit einer Mannschaft, die als Titelaspirant gestartet ist. Und wenn die Frankfurter heute gewinnen, dann sind sie 4 Punkte hinterm 4. Platz. Und deswegen werden sie wahrscheinlich die Diskussion jetzt intern machen oder anfangen. Ich glaube, das ist ihre Aufgabe, ob man mit dem Trainer weitermacht. Aber ich weiß nicht, ob es nur am Trainer liegt, weil im Moment, glaube ich, der Kahn ziemlich verfahren ist in Dortmund.
Ja, Fritz, jetzt mal mit der geballten Erfahrung von 50 Jahren und mit dem Hashtag Fritz Love im Kreuz. Wo ist das Problem bei Dortmund?
Es gibt übrigens wieder neue T-Shirts zum Valentinstag.
Kurt Sauer von
Fußball macht Spaß, schickt mir wieder welche. Also es gab ja nur eine begrenzte Auflage damals. Ich habe damals noch eins bekommen. Also das nur nebenbei. Ich habe gestern Watzke gesehen auf der Tribüne und Sammer. Und man sieht sie ja nicht wirklich, aber die Augen. Ja, die Großaufnahme war schon sehr aussagekräftig. Da habe ich mir gedacht, was denen durch den Kopf geht. Ja, für mich war interessant, die Statements nach dem Spiel zu hören. Mats Hummels hat gesagt, so schlecht war man eigentlich gar nicht. Es hat ein bisschen Spielglück gefehlt. So habe ich das interpretiert, seine Aussagen. Aber die interessanteste Aussage war, dass er sagt, mit Terzic machen wir viele Dinge viel besser. Mhm. Das heißt, unter Favre ist schon alles sehr viel schlechter gelaufen. Und nachher habe ich Terzic gehört, der also gelobt wurde im Grunde genommen von Hummels. Und der hat gesagt, ich bin sauer, ich bin verärgert, ich bin frustriert, weil die Mannschaft nicht das tut, was wir ihr vorgeben. Zu viele gehen nicht an 100% ran. Wir unterstützen uns nicht entsprechend. Jeder dritte Pass ist beim Gegner. Du hast gesagt, und wir wissen alle, hochbegabte Spieler. Aber eine Mannschaft, wenn du 10 hochbegabte Spieler hast, musst du nur keine funktionierende Mannschaft sein. Und das sieht man ja, da gibt es ja viele Fakten dafür. 8 Niederlagen im Cup, 2-0 geführt nach 16 Minuten und am Ende noch in der Verlängerung. Also dieses Auf und Ab gibt es ständig und das liegt natürlich an der Zusammensetzung der Mannschaft.
Ja, also die Aussage, die du eben angesprochen hast, die wird Hummels in der Schweiz im Blick zum Beispiel auch jetzt gerade so aufs Brot geschmiert, salopp formuliert, also weil das eben natürlich auch als Kritik an Favre gewertet wird und Terzic ja vorher auch schon 2,5 Jahre auch mit dabei war oder 2 Jahre als Co-Trainer. Also es sind viele Facetten und wir wollen mal nachfragen in Dortmund bei, ich sag mal, dem BVB-Experten Jörg Weiler, Kollege von der Bild-Zeitung, Bild-Chefreporter. Schönen guten Morgen, Jörg. Und seit 2001 dabei. Didi Hamann hat gesagt, diese Mannschaft müsse aufpassen, untrainierbar zu werden. Würden Sie auch sagen, dass die Misere gar nicht am Trainer festzumachen ist, sondern eher bei der Mannschaft zu verorten?
Hallo in die Runde erstmal. Ja, da bin ich völlig bei Didi Hamann. Also in meinen Augen ist die Mannschaft wirklich untrainierbar. Also da könnte man jetzt Pep oder Kloppo hinsetzen. Ich glaube, die würden es auch nicht hinkriegen, weil das ist einfach nicht zu erklären, diese Leistungsschwankungen. Didi hat es eben auch nochmal gesagt, ich war völlig fasziniert von den zweiten 45 Minuten in Leipzig. Das war unfassbar, wie sie Leipzig da dominiert haben, wie sie gezaubert haben, wie sie gekontert haben. Und dann kommen so Auftritte wie gestern in Freiburg, die sind einfach herzlos, mutlos und das liegt ganz bestimmt nicht am Trainer, das glaube ich einfach nicht.
Aber was ist das Problem? Will diese Mannschaft nicht? Das kann ich mir einfach bei Profis nicht vorstellen. Oder gibt es irgendeine Form der Blockade? Was glauben Sie da?
Ich glaube, dass das auch ein Kopfproblem ist. Wenn man jetzt ich will nicht jetzt auf den Leuten rumhacken, aber wenn ich Marco Reus teilweise sehe, er ist der Kapitän und er soll eigentlich vorangehen. Da gab es schon mal die Sprüche, dass er ein U-Boot-Kapitän wäre, der regelmäßig bei den großen Spielen untertauchen würde. Und er hat jetzt das bedingungslose Vertrauen von Edin Terzic bekommen, aber er zahlt es nicht gerade zurück, muss man sagen. Auch gestern wieder eine sehr, sehr bescheidene Leistung und dann war er noch sauer nach seiner Auswechslung. Das kann ich eigentlich nicht nachvollziehen und auch an Julian Brandt, ein deutscher Nationalspieler mit den fantastischsten Anlagen, die ich seit langem gesehen habe, der kommt einfach nicht in die Spur und das ist für mich unerklärbar, weil die Kaderzusammenstellung finde ich gar nicht so schlecht, also im Gegenteil, ich finde sie ganz gut. Das sind alles Jungs, die kicken können, aber man kriegt den Motor irgendwie nicht ans Laufen in Dortmund.
Jörg, bleiben Sie bitte bei uns. Ich werfe das jetzt mal so in die Runde. Also beim Namen Reus bleibt man hängen. Ist vom Spielertyp her im weitesten Sinne vergleichbar mit Ihnen. Ein schneller, ein technisch beschlagener Mann, der aber doch in den letzten Monaten einfach zu selten 100% auf den Platz gebracht hat. Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte?
Also ich mag den Spielertyp Marco Reus natürlich absolut. Ich weiß nur nicht, ob man ihm Gefallen getan hat, als man ihm die Kapitänsbinde gab.
Warum?
Weil ich sag mal, Mats Hummels ist wieder ein ganz anderer Typ. Der geht vorweg, der ist vor der Kamera nach dem Spiel auch immer recht sicher. Und bei Marco glaube ich einfach, dass es für ihn eher ein Rucksack ist, eine Kapitänsbinde zu haben, voranzugehen, in eine Rolle zu schlüpfen, die er nicht ist. Das ist ein wahnsinnig guter Spieler, der sich wahnsinnig toll für die Mannschaft einsetzt und seine Talente, seine Qualitäten damit reinbringt. Aber ein Kapitän von außen für mich ist er nicht. Das hat nichts mit seinen fußballerischen Qualitäten zu tun, sondern einfach vom Typ her.
Ich habe das vor einigen Wochen schon mal angesprochen mit dem Kapitänsamt. Und wenn du so eine Phase hast, wenn du einen Lauf hast, dann ist es egal, wer Kapitän ist, weil jeder Selbstvertrauen hat und das läuft in Anführungszeichen von alleine. Nur in so einer Phase, da brauchst du Führung innerhalb der Mannschaft. Sie haben jetzt in den letzten 2 oder 3 Wochen, haben sie in Leverkusen, in Gladbach, in Freiburg, waren sie zurückgelegen, hat er 3-mal seinen Kapitän runtergenommen. Das heißt, der Marco Reus ist im Moment Kapitän auf dem Papier, aber nicht in der Kabine, weil selbst wenn er was sagen würde, was er möglicherweise im Moment nicht macht, weil er weiß, dass er angeschlagen ist, da wird ihm keiner zuhören. Das heißt, du musst die Leute, die dir wichtig sind, musst du stark machen. Und das ist, was ich Terzic vorhalte. Er kam nach, das erste Spiel war, glaube ich, in Bremen, wenn mich nicht alles täuscht. Dann hat er vor dem Spiel gesagt, der Marco Reus ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler oder der wichtigste Spieler. Für mich ist der verlängerte Arm auf dem Platz. Ja, was macht er, wenn das so ist? Dann muss er das durchziehen. Dann kann ich nicht jedes Mal, wenn's
das heißt, man muss es auf den Platz lassen, auch wenn es vielleicht mal nicht so läuft.
Dann muss ich, wenn es hart auf hart geht, muss ich den Kapitän drauf lassen. Und der Kapitän, das muss der erste Spieler auf dem Spielberichtsbogen sein. So, jetzt, wenn sie nächste Woche spielen, glaube ich, gegen Hoffenheim. Ist ein Fragezeichen, würde ich mal sagen, ob der Marco Reus überhaupt in der Startformation ist. Ja? Und in der jetzigen Phase brauchst du deinen Kapitän. Das heißt, diese besonderen Momente, da musst du besondere Entscheidungen treffen. Und warum kann er nicht sagen, im Nachhinein, der Reus ist nicht mehr Kapitän, ich bin da voll bei Michael. Ich glaube auch, dass es ihn mehr belastet. Ich glaube, dass es eine Belastung für ihn ist, dass er seine Fähigkeiten nicht so ausspielen oder entfalten kann, wie es anders möglicherweise der Fall wäre. Ich mache den Hummels Kapitän, ich mache den mit Delaney, habe ich da wirklich einen in der Mannschaft, der vorangeht. Und sie haben einfach im Moment zu viele Häuptlinge und zu wenige Wasserträger. Und gestern die beiden Tore, das sind Schüsse aus 20 Metern, wo die Freiburger frei zum Schuss kommen. Gut, beim zweiten schaut der Hitz unglücklich aus. Nur da musst du mal, wenn du das ganze Spiel anschaust, schaust du mal, wie oft die Dortmunder 20 Meter vorm Tor frei zum Schuss kamen. Im ganzen Spiel nicht einmal. Das heißt, diese Bereitschaft, dieser Wille, dem Mitspieler zu helfen, ist bei den Dortmundern einfach nicht da. Und das hat auch mit mangelnder Führung zu tun.
Das hat ja Terzic auch gesagt nach dem Spiel. Wir müssen diese Extrameter gehen. Das zeichnet ja eine Mannschaft aus im Grunde genommen. Gerade wenn es ein bisschen wackelig ist, wenn du den Delaney siehst. Ja, er war nicht gut positioniert. Aber da brauchst du eben Hilfe, dass du diesen Raum wieder sozusagen verdichtest. Wenn du 20 Meter vom zentral zum Tor so frei zum Schuss kommst und die 2-3 Sekunden hast, dir den Ball noch hinzulegen, dass du den gut triffst. Da sagt der Hummels, ja, das waren 2 Schüsse aus der Entfernung. Ja, aber ihr habt es zugelassen, Jungs. Katastrophal.
So ist es, aber das mit dem Extrameter kommt ja nicht zum ersten Mal, Jörg. Eigentlich kann man diese Statements fast wahllos wiederholen. Das kommt ja im Grunde genommen jedes Mal. Also zu spät aufgewacht und wir hätten mehr Bereitschaft zeigen müssen und all diese Dinge. Und dann sind wir doch beim Trainer, der das jetzt auch wieder nicht vermitteln kann. Also es ist sehen die Bosse es auch so, dass es so an der Mannschaft liegt, dass sie Terzic stützen? Oder gibt es doch auch kritische Überlegungen im Hinblick auf diesen noch sehr jungen Trainer?
Nee, also die Bosse sind da komplett d'accord und die werden das Ding auf Gedeih und Verderb mit Edin Terzic durchziehen, da bin ich mir sicher, weil sie können die einfach jetzt nicht nochmal den Trainer wechseln, das werden sie auch nicht machen. Und das Problem ist aber auch, dass es überhaupt keine Alternativen gibt. Früher konnte man immer nochmal sagen, man nimmt den guten alten Ottmar Hitzfeld und dann läuft das wieder. Ja. Aber die Zeiten sind ja auch vorbei, dass man das jetzt machen kann und die werden das auf jeden Fall mit Terzic durchziehen. Und nochmal, ich bin ja, auch der Meinung, dass nicht daran liegt. Er kann nichts dafür, dass gestern zum Beispiel der SC Freiburg 6 Kilometer mehr gelaufen ist als Borussia Dortmund.
Aber einmal nachgehakt, Wäre es eine Möglichkeit, Matthias Sammer, von dem es immer heißt, er habe nun überhaupt keine Lust, trotzdem noch mal zu fragen. Ich erinnere mich, in grauer Vorzeit ist Malatek damals mit Sammer als Assistent eingesprungen. Wäre das theoretisch zumindest möglich, dass die Bosse irgendwann bei Sammer vorstellig würden und sagen, Matthias, für 10-12 Spiele musst du uns jetzt doch noch mal helfen?
Also ich glaube, das haben die schon längst abgeklopft, auch schon vorher. Es ist einfach so, dass Matthias Sammer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr auf die Bank geht. Das ist die Erkenntnis, die ich habe. Und der wird sich das nicht mehr antun, weil er eben auch mal schwer krank war. Und da wird er sich ganz bestimmt nicht mehr auf eine Bundesliga-Bank setzen.
Gut, wenn das aus gesundheitlichen Gründen so ist, dann muss man das 100% akzeptieren. Dann gibt es dazu letztlich auch keine Alternative.
Und deshalb schwebt ja diesen Verantwortlichen Kehl, Zorc, Watzke, Sammer, die ich angesprochen habe, auch der Name Rose sehr stark vor. Da gibt es ja sehr intensive Gespräche, meine ich. Ich frage mich, habe ich mich vorher mit Didi schon drunter unterhalten, warum soll denn der Rose nach Dortmund gehen? Die Mannschaft ist ja untrainierbar. Man könnte natürlich sagen, mit Rose und wenn Sancho verkauft wird, dann haben wir Geld, dann können wir die Mannschaft so aufstellen, wie der Rose das will, damit er sein System spielen kann. Aber der ist doch in Gladbach wunderbar aufgehoben.
Sollen wir es mal zum Dortmund-Experten weitergeben? Er hatte da auch eine Geschichte, Joachim Blatt, zu Marco Rose. Wie ist denn wie ist der Stand nach Ihren Informationen? Und B, würden Sie sagen, er verbessert sich, würde sich in Dortmund verbessern?
Ich würde definitiv sagen, dass er sich verbessert. Im Moment ist man natürlich tabellarisch auf der Augenhöhe, aber auf Sicht gesehen hat Borussia Dortmund natürlich die größeren finanziellen Mittel und die wesentlich höhere Strahlkraft. Und ich glaube schon, dass er sich da verbessern würde. Und wenn man ehrlich ist, spielt es ihm ja gerade auch alles in die Karten. Wenn Dortmund jetzt auf dem Champions-League-Platz stehen würde und die Bayern jagen würde oder vor denen stehen würde, dann würden alle sagen, naja, der muss aber erstmal viel besser sein. Aber wenn sie jetzt noch niemals irgendwie in die Champions League kommen sollten, dann hat er natürlich auch alle Zeit der Welt, die Mannschaft zu entwickeln. Und ich glaube, also für Marco Rose wäre es der nächste Karriereschritt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es so kommen wird. Sonst hätte er sich in meinen Augen schon längst ganz klar zu Borussia Mönchengladbach positioniert und gesagt, Jungs, ich bleibe. Aber das hat er bisher nicht gemacht. Und ich werte das mal als Zeichen dafür, dass sich Borussia Dortmund auf Marco Rose freuen kann.
Max Eberl hat gestern gesagt, er gehe zu 98% davon aus, dass Rose in Gladbach bleibe.
Ja, das ist ja schön, aber manchmal können die 2% ja auch entscheidender sein.
Also ich glaube auch, dass er in Gladbach bleibt. Ich sage ganz offen.
Ja?
Ja, warum soll er denn weggehen? Der ist in einem Projekt drin, der ist jetzt 1,5 Jahre in Mönchengladbach, eine super Mannschaft aufgebaut, hat mit Eberl wahrscheinlich den besten Manager, den man sich vorstellen kann. Mit Rainer Bonhof hinten in der oberen Etage noch einen, der ihm den Rücken frei hält. Super Stadion, super Fans, verdient wahrscheinlich siebenstellig. Vielleicht legt Watzke noch eine Million drauf. Das könnte sagen wir mal, eine Idee sein. Aber ich würde sagen, der ist 44 Jahre alt, der Rose. Das ist ja noch nicht das Ende. Also wenn ein Freiburg-Trainer wäre, würde ich sagen, super, das würde ich annehmen. Ich glaube, der bleibt in Gladbach.
Michael?
Ich würde auch tendieren oder ihm wünschen, dass er in Gladbach bleibt, weil das ist ein tolles, ich will ja nicht von dem Projekt sprechen, aber jetzt ist er 1,5 Jahre da. Und ich glaube, er ist da im Moment besser aufgehoben. Und
prima, ja, du bist auf meiner
Seite.
Es wird
interessant. Und dadurch, dass er jetzt nichts sagt oder sich nicht zu Gladbach bekennt, heißt das nicht, dass er schon mit Dortmund plant.
Vermutlich ist er einfach selber noch nicht entschieden. Ne? Also das kann ja gut sein. Wie nervös sind denn im Moment die Bosse, Jörg? Also klar, es ist sehr, sehr ehrenwert zu sagen, man will auf alle Fälle mit dem Trainer weitermachen. Und wir wollen ja auch nicht alle 2 Monate irgendwie in den Raum stellen, dass da was anderes gemacht werden muss. Das ist auch klar. Aber so eine Saison kann ja auch noch lang werden. Also mal angenommen, man würde jetzt 2-3 Wochen noch Schwierigkeiten haben. Würde man es durchhalten, dieses Bekenntnis zu Terzic?
Die Gefahr ist natürlich groß, dass dann irgendwann mal umgefallen wird, aber ich glaube das nicht. Also wie gesagt, sie haben ja auch noch Glück, wenn man gestern die Ergebnisse sieht, dass Gladbach zu Hause gegen Köln verliert, dann konnte man ja auch nicht unbedingt mitrechnen. Aber natürlich sind sie angespannt. Also für Dortmund wäre es schon ein echtes Desaster, wenn sie nicht in die Champions League kommen würden, weil neben den 20 Millionen, die dann fehlen würden, natürlich auch wieder die Personaldiskussionen losgehen würden. Was ist mit Haaland? Bleibt er, obwohl er einen Vertrag hat und er natürlich in Dortmund bleiben soll? Aber das sind alles Baustellen, die im Moment eröffnet sind, die natürlich nicht gerade dazu beitragen, dass die Bosse im Moment in Ruhe schlafen können.
Kurz und abschließend, die Torwart-Thematik kommt verschärft auf. Hitz hat gestern zumindest bei einem Treffer schlecht ausgesehen. Wie heiß ist die Spur zu Gulagi von Leipzig?
Ja, ich glaube, den Dortmundern ist auch nicht verborgen geblieben. Das ist auch meine persönliche Meinung, dass das nach Manuel Neuer, der ganz klar zweitbeste Torhüter in der Liga ist. Und nach unseren Informationen ist der für eine Summe zwischen 10 und 15 Millionen zu haben, was wirklich in dieser Torwartkategorie fast schon als Schnäppchen zu werten ist. Und natürlich wird man sich bemühen, ihn zu kriegen, aber ob er aus Leipzig weggeht, das muss man abwarten. Also keine Ahnung, da bin ich wirklich sehr skeptisch, dass sie den kriegen können.
Jörg, vielen herzlichen Dank für die Einschätzung nach Dortmund. Wir wollen das gleich in der Runde noch ein bisschen fortsetzen, werden dann aber auch sprechen über Schalke, denn dem anderen großen Club im Revier geht es überhaupt nicht gut. Das Ganze sieht jetzt eher schon nach Resignation aus, weniger Wut. Schalke auf dem Weg in die zweite Liga. Man mag es sich kaum vorstellen. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte, und wollen noch mal aufnehmen, was wir eben schon angesprochen haben, Didi. Bleiben wir zunächst mal noch mal bei der Trainersituation. Eigentlich hat man das Gefühl, alle sind sich einig, also diese Mannschaft ist zumindest schwer trainierbar.
Ja, also es haben sich da Disziplinlosigkeiten eingeschlichen über die letzten Monate oder Jahre und eine gewisse Selbstverliebtheit. Also dieser Wille, ja, und da muss ich dem Jörg widersprechen, ist schade, dass er jetzt nicht mehr da ist, er kann sich nicht wehren, deswegen kann ich sagen jetzt, also dass die Freiburger 6 Kilometer mehr laufen als die Dortmunder, da kann der Trainer meiner Meinung nach schon was dafür, ja, weil er verantwortlich ist, den Jungs zu sagen, was er von ihnen erwartet und was sie zu tun haben. Und deswegen zeigt das wieder, dass von der Einstellung, diese Basics, das sind keine Details, die da fehlen. Da fehlen wirklich in der Kampf, in der Laufbereitschaft sind sie einfach oft zweiter Sieger. Ja? Und dann, wenn du das nicht machst, dann hast du gar nicht die Möglichkeit, deine spielerischen Qualitäten auszuspielen. Das war gestern wieder der Fall. Das war in der Vergangenheit öfter der Fall. Und glaube ich, sind die Probleme tiefgründiger, wie wir jetzt weitergehen. Ich würde sagen, so eine Entscheidung, ob du nach Dortmund gehst aus Gladbach, das ist eine perspektivische Entscheidung. Die kannst du nicht davon abhängig machen, ob die Dortmund jetzt 3 der 4 der letzten 4 oder 5 Spiele verloren haben.
Eventuell aber Europa League spielen, das ja, wissen wir nicht. Ja, ist noch ein weiter Weg, aber die Gefahr besteht.
Die Gladbacher genauso. Das heißt, die Dortmunder spielen eine katastrophale Saison, die Gladbacher spielen eine sehr, sehr gute Saison und sie sind punktgleich. Also das zeigt dir doch, was für Möglichkeiten die beiden Vereine haben. Und wenn ein Sancho gehen sollte, ich glaube, das ist jetzt das größere Problem auch, dass du möglicherweise, wenn es so weitergeht, wenn du keine Perspektive bietest, dass ein Haaland vielleicht im Sommer weg will und ein Rose würde kommen, Neuhaus ist frei, das heißt, du könntest möglicherweise 2, 3, 4 Spieler mitbringen und da sofort deine Handschrift da anlegen. Und ich glaube, das ist schon ein Unterfangen oder ein Projekt, das sehr interessant ist. Und von den Möglichkeiten, da bin ich bei Jörg, hast du natürlich in Dortmund ganz andere Möglichkeiten wie in Gladbach.
Ich wollte noch mal kurz abheben auf das, was die Mannschaft als Mannschaft ja eigentlich auch wirklich leisten kann. Das Leipzig-Spiel, alle sagen, das war eine super zweite Halbzeit. Nein, es war nicht nur eine super zweite Halbzeit, sondern es war eine fantastische erste Halbzeit, wo sie den starken Gegner Leipzig wunderbar verteidigt haben, wo alle füreinander gelaufen sind, wo alles dicht war. Da haben sie die Null gehalten und dann haben sie, weil Leipzig kommen musste, dann haben sie die Möglichkeit genutzt, ihre Schnelligkeit mit Haaland und mit Sancho zu nutzen. Also man sieht, es geht schon. Und das ist das Furchtbare, das einen so traurig macht, dass diese Mannschaft jetzt Sechster oder Siebter ist und ohne die Haaland-Tore, der auch gestern natürlich wieder keine Rolle spielt, aber wenn er keinen Platz hat, ist Haaland auch nur ein mittelmäßiger Mittelstürmer. Also ohne Haaland wären sie Zehnter oder Elfter.
Ja, aber dass eine Mannschaft nicht will, das kann ich mir immer gar nicht so vorstellen. Didi, wenn ich in Dortmund bin und die Spieler interview, muss ich sagen, oft sehr sympathische Typen, bei denen ich auch nicht den Eindruck habe, dass sie das Ganze irgendwie nicht ernst nehmen. Vielleicht könnte man sagen, sie erfreuen sich manchmal zu sehr an der eigenen Kunst und haben Schwierigkeiten, Widerstände zu überwinden. Aber dass jetzt ein Widerstand in Freiburg, wo sie übrigens auch mal gespielt haben, wartet, ist ja nicht wirklich überraschend. Darauf müsste man sich ja eigentlich einstellen können.
Nein, auf jeden Fall. Aber ich würde noch mal, also ich aus meiner Sicht heraus, sehe ich das ganz große Problem nicht nur bei der Mannschaft, sondern ich erinnere mich daran, vor 2 Jahren zur Winterpause war Dortmund 9 Punkte vor Bayern München. Da muss ein Verein, meiner Meinung nach, diese Mir-San-Mir-Mentalität, die wir bei Bayern haben, wenn Bayern 9 Punkte Vorsprung hat, dann fragt keiner mehr, wer Meister wird. Und da wurde gefragt, was ist mit der Meisterschaft? Und wenn dann vom Verein nicht das Signal kommt zu Bayern, wir kennen's, wenn die sagen würden, dieses Jahr sind wir dran, das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Dazu gehört Mut. Weil je mehr ich Vorsprung habe vor Bayern, desto größer ist der Fall, wenn es dann nicht reicht. Ich muss mutig sein. Und den Mut hat Dortmund, nicht nur die Mannschaft nicht, meiner Meinung nach, sondern der ganze Verein. Man macht sich kleiner. Das sind doch alles Top-Fußballer. Es liegt nicht an der fußballerischen Qualität, meiner Meinung nach. Ja, aber es liegt am Kopf, dieses Selbstverständlichsein. Und ich... Also,
ja, aber weißt du, Steini, es ist ja so, die Bayern haben das ja über Jahrzehnte kontinuierlich aufgebaut. Da wird ja vernünftig sozusagen die Mannschaft immer weiterentwickelt. Da kommen ganz bestimmte Leute, die hoffentlich dieses Gen haben und oder verinnerlichen können. Mhm. Wenn das nicht ist, dann müssen sie wieder gehen. Mhm. Das ist bei Dortmund anders, weil die aus einer anderen Lage herauskommen. Die haben junge Leute, die dort sozusagen ausgebildet werden und dieses Gen ja gar nicht haben können. Das entwickelt sich ja erst in einer gewissen Zeit. Und wenn dann sozusagen die Achse nicht funktioniert, wir haben über Reus gesprochen, über Brandt gesprochen, die Torhüterfrage ist ein Problem. Im Mittelfeld haben sie Witzel, ist ein guter Spieler. Delaney ist auch ein guter Spieler, aber es ist kein Kimmich und kein Goretzka. Und wie gesagt, ohne die Haaland-Tore wären sie schon abgeschlagen. Mhm. Also die ganze Struktur ist natürlich mit Bayern München überhaupt nicht vergleichbar.
Abschließend. Didi, zum Thema Dortmund, weil wir gleich auch über Schalke sprechen wollen. Wird man den Super-GAU verhindern können, nach jetzigem Stand, nach Ihrer Einschätzung, und die Champions-League-Quali erreichen oder nicht?
Also sie haben 9 Punkte auf Leipzig, die holen sie nicht auf. Ja, sie haben 6 auf Wolfsburg, so wie die Wolfsburger drauf sind, spielen nicht mehr international, glaube ich auch nicht. Das heißt, es ist ein 4- oder 5-Kampf um den 4. Platz.
Frankfurt ist
und da stark. Muss ich sagen, da gefallen mir die Frankfurter, die Gladbacher gefallen mir da im Moment einfach besser. Deswegen
Bayer ist auch noch dabei.
Leverkusen nicht zu vergessen, die gestern wieder zurückgekommen sind. Also Stand heute würde ich sagen, sie schaffen es nicht.
Ja, und dann haben sie da, die müssen sich jetzt mit Freiburg und mit Union Berlin und so auseinandersetzen.
Gut, aber warten wir mal ab. Also Borussia Dortmund hat natürlich das Potenzial, auch 3, 4, 5 Spiele am Stück zu gewinnen.
Das habe ich gestern vor dem Spiel gesagt.
Ja. Kehl hat auch gesagt,
wir müssen auf dem Spiel was anderes.
Kehl hat auch gesagt, es gibt keine Diskussion. Wir müssen jetzt eine Siegesserie starten.
Ja. Und sie haben natürlich jetzt mit Hoffenheim, Schalke, Bielefeld, jetzt haben sie natürlich...
Haben sie Teams, die sie schlagen können, aber für diese Teams wird es auch immer enger. Die werden sich auf alle Fälle auch wehren. Aber ich bin immer geprägt auch von den guten Spielen, die ich von Dortmund gesehen habe und denke immer, mein Gott, also was für ein Level eigentlich möglich ist.
Die guten Phasen.
Genau, das müsste doch eigentlich auch konstanter hinzubekommen sein. Schalke hätte die Probleme gerne, die Borussia Dortmund hat, Fritze. Tut Ihnen das weh, zu sehen, wie Schalke Richtung zweite Liga taumelt, irrlichtert?
Es ist ein Drama. Es ist ein Drama. Und wenn du das gestern siehst, diese ganze Situation, da kommt der Mustafi, hat kaum gespielt in England bei Arsenal. Ist in Quarantäne, trifft die Mannschaft zum ersten Mal in der Kabine am Spieltag, muss dort Innenverteidiger spielen. Das zeigt doch schon, das ist nur ein kleines Puzzlestückchen, das ganze Drama in und um Schalke, wie es um Schalke bestellt ist. Ich halte es für fast ausgeschlossen, dass die Mannschaft die Liga halten kann. Es ist ein Rechenexempel. Wir haben noch 14 Spiele, das sind 42 Punkte. Wir haben beide gerade darüber diskutiert. Ich habe mal nachgeschaut, wie viele Punkte du in den letzten Jahren gebraucht hast für Platz 16. Im Schnitt 30. Das hieß, sie müssen noch 22 Punkte machen.
Wo soll die herkommen, ne?
Das ist mehr als die Hälfte dessen, was maximal noch erreichbar ist. Ja. Das halte ich für ausgeschlossen.
Was verbinden Sie mit Schalke?
Tolle Spiele. Ich war zweimal wirklich involviert. 4 Minuten und 37 Sekunden vor dem Meistertitel 2001. Ich habe das Spiel gegen Unterhaching kommentiert und habe immer gerufen, so früh, 60.000 Zuschauer, letztes Spiel im Parkstadion, alle auf den Rasen. Rudi Assauer wird beglückwünscht. Rollo Fuhrmann, der große Fuhrmann, macht schon die Siegerinterviews, der Kollege. Ich habe gesagt, zu früh, zu früh. Das werde ich mein Leben nicht vergessen. Nachher kamen zu mir auf den Kommentatorenplatz gestandene Männer weinend. Ich habe fast mitgeweint. Ein Drama sondesgleichen. Ja. Das werde ich nie vergessen. Und ein sehr
schöner. Bei der Gelegenheit, man hätte diesem Club als neutraler Beobachter so sehr gegönnt, mal endlich diesen Titel zu holen. Aber das war noch eine ganz andere Fragestellung.
Das war eine ganz andere Fragestellung. Danach gab es Ralf Rangnick, der neu gekommen ist, zum zweiten Mal übrigens zu Schalke 04 und in Mailand in San Siro. Auch dieses Spiel habe ich übertragen mit Raul, Fafan, Metzelda, Draxler und wie die alle hießen. 5:2 gewonnen hat gegen den Champions-League-Sieger. Mhm. Fantastisches Erlebnis. Und die letzten 20 Jahre hat Schalke fast immer international gespielt, aber es ist ein schleichender Prozess, über den wir jetzt wahrscheinlich sprechen werden.
Aber wo wir gerade so gemütlich beieinander sitzen und erzählen mit dem Spiel damals, da habe ich Interviews geführt.
Ja, wir waren ja beide dort.
Verbinde ich auch etwas, nämlich das war damals der Vulkanausbruch auf Island und deswegen bin ich dann von Mailand mit der Bahn 14 Stunden zurückgefahren nach Hamburg, aber das Spiel hat's gelohnt.
Das vergisst du auch dein Leben nicht.
Nein, mit Zwischenaufenthalt im Tessin und so weiter. Und 5:2, ein Wahnsinnsspiel. Und Gott, wo steht Schalke jetzt? Uli Potowski, der Kollege von uns, der auch, man kann es sagen, nicht nur eine Reporterlegende ist, guten Morgen Uli, sondern auch ein Mann, ich würde fast sagen eine Schalke-Legende, jedenfalls immer ein blau-weißes Herz hatte. Schönen guten Morgen Uli und dass du dir die Zeit nimmst. Wir sprechen gerade über das Drama auf Schalke. Was macht das mit dir?
Ja, du sagst es ja schon sehr richtig. Das ist meine Heimat. Ich bin gebürtiger Schalker und ich betone Schalker und nicht Gelsenkirchener. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Und das, was ich da erlebe, das greift schon mein Herz und meine Seele an. Damit bin ich eigentlich mitten im Thema. Vielleicht ein bisschen zu viel Profifußball, vielleicht ein bisschen zu wenig Gefühl, vielleicht zu viel Geld, zu wenig Identifikation. Das ist das, was ich auf Schalke derzeit oder in den letzten Jahren vermisse. Das ist immer leicht dahergesagt, dass man sich da identifizieren sollte. Man hat da Fachleute geholt, das ist gar keine Frage, mit Herrn Schneider und mit Herrn Reschke. Aber wenn du nicht den Herzschlag fühlst dieser Stadt, dann wird es schwierig. Ich kann mich erinnern, als Herr Heide nach Schalke ging, da habe ich ihn interviewt und habe ihn gefragt, welche Sehenswürdigkeiten kennen Sie in Gelsenkirchen? Da hat er mich ein bisschen merkwürdig angeschaut. Und ich habe empfohlen, und das würde ich auch heute noch empfehlen, jeder, der dahin wechselt, der soll zunächst einmal eine Stadtrundfahrt machen, um zu begreifen, wie diese Stadt Fußball fühlt und lebt. Und wenn du das nicht kapierst, dann wirst du Schwierigkeiten haben da.
Ja, das im Grunde müsste man auch unter Tage, ne? Also um einfach auch mal zu wissen, aus welcher Historie dieser Club kommt.
Ja, Schalke musst du können. Also es ist ein besonderer Club und deswegen geht das uns, glaube ich, auch Neutralen oder die für andere Vereine gespielt haben oder ich habe immer ein Faible für den HSV gehabt und immer noch. Deswegen geht uns das, glaube ich, als Fußballfans allen nahe, was in Schalke im Moment passiert. Und was Uli sagt, ist natürlich, die sprechen ja. Das war ja der Grund, warum ein Kolasinac und ein Mustafi wieder zurückgeholt, oder Mustafi nicht, aber ein Kolasinac oder ein Huntelaar zurückgeholt wurden, weil sie eben diese Identität haben. Und wenn du das nicht hast und wenn du das in der Führung nicht hast und wenn die Leute das nicht vorleben, was ein Tönnies und ein Assauer jahrzehntelang gemacht haben, dann geht ja da schon etwas ab.
Also, kann man sagen, entschuldige, 40, ja?
Ja, naja, weil wir Christian Heidel angesprochen haben, Uli hat es ja gesagt, nicht wissend, wo er sich eigentlich befindet und so weiter. Nach dem zweiten Platz unter Tedesco hat er ja den Satz gesagt, wir haben eine neue Dimension erreicht in Schalke. Wir sind auf dem richtigen Weg. Er hat die Dinge vollkommen falsch eingeschätzt, damals Christian Heidel. Wir wollen uns jetzt nicht lange darauf anhalten. Ich sage, es ist ja ein schleichender Prozess.
Aber es ist ein interessanter Ansatz, Uli. Würdest du sagen, Schalke hat sich, wenn man das mal so ein bisschen in dem größeren Rahmen betrachtet, zu weit von dem entfernt, was Schalke ist, was Schalke ausmacht und bekommt dafür jetzt in gewisser Form die Quittung?
Ja, das habe ich eigentlich gerade auch mit dem sagen wollen, was ich schon geäußert habe. Und ihr habt gerade so geschwärmt über Spiele mit großer internationaler Reichweite, als ich vor 30 Jahren oder noch mehr Jahren die Fußball-Bundesliga damals präsentieren durfte als erster Privatsender und als erster Moderator. Da spielte Schalke gegen Darmstadt 98 und gegen Meppen und sowas. Ich erinnere mich, oder gegen Fortuna Köln, ich erinnere mich aber auch daran gerne, weil es war auch eine Zeit, wo man gespürt hat, dass die Mannschaft, die absolut nicht hochklassig war, die sogar kurz davor stand, in die dritte Liga abzusteigen, die es damals noch gar nicht gab. Aber es war ehrlicher Fußball. Es war das, was die Leute sehen wollten. Und Yves Eigenrauch, der hat sich, glaube ich, heute auch zu Wort gemeldet, der sagt, ja, wir leben dich, ist zwar ein schöner Slogan, aber es ist nur ein Slogan. Du musst das wirklich mit Leben erfüllen. Aber das ist auch alles leicht dahergesagt. Ich will Herrn Schneider und Herrn Reschke und wie sie alle heißen, gar nicht das Gute abschreiben oder ihnen das gar nicht vorwerfen, sondern sie haben es einfach nicht geschafft. Und jetzt kommt ein ganz merkwürdiger Satz. Beim Fußball brauchst du auch verdammt viel Glück, um Erfolg zu haben. Und Glück haben sie nicht mitgebracht.
Ja, also die Zeiten, von denen du eben gesprochen hast, sind bildlich festgehalten. Vermutlich auf dem Foto, was wir rechts von dir sehen. Das stammt, glaube ich, noch aus den Zeiten, die du eben angesprochen hast. Sehr schön. Abschließend, Uli, glaubst du, dass Schalke noch eine Chance hat, den Abstieg zu verhindern? Oder hast du dich, bist du dabei, dich damit abzufinden?
Also der Fritz hat das ja schon gerade so schön vorgerechnet oder so negativ vorgerechnet. Und ich befürchte auch, dass es kaum noch geht. Jetzt die nächsten beiden Spiele sind gegen Union Berlin. Dann kommt allerdings ein leichter Gegner mit Borussia Dortmund. Da könnte es dann mal 3 Punkte geben. Aber im Großen und Ganzen befürchte ich, dass man sich wirklich auf die zweite Liga einstellen sollte. Und das in allen Ehren. Und ich glaube auch, dass ein Großteil der Schalke-Fans da erstmal mitgeht. Aber dann wird es auch ganz wichtig sein, all das wiederherzustellen, was ich jetzt mal mit Schalker Herz umschreiben möchte.
Uli, vielen Dank für diese sehr eindrucksvolle Einschätzung. Dankeschön und Grüße nach Schalke. Danke.
Ja, so ungefähr. Tschüss.
Ciao. Aber das ist genau jetzt die Geschichte. Das hat der Kollege Fendt in der Sportbild vor 2 Wochen sehr gut geschrieben. Mainz hat sich mit Heidel und Schmidt schon eingestellt auf die zweite Liga, der sie eventuell noch entkommen. Und Schalke muss das jetzt aber auch tun. Kann man das mit Schneider machen?
Frage. Er hat bei uns gesagt, dass wenn Groß scheitern sollte, er auch gescheitert sei. Jetzt ist die Frage, macht man das jetzt auch schon wieder, fängt man das an, am Trainer festzumachen? Es gibt auch, wie wir hören, Kritik am Fitnesstrainer Leuthardt. Also es wird gesagt, das kann ich jetzt selber nicht aus erster Hand beurteilen, dass er zum Teil die Spieler zu hart, zu früh, zu hart fordere, beispielsweise bei Huntelaar. Aber letztlich ist es natürlich schon so, jetzt zu sagen, wir bereiten uns auf die zweite Liga vor, ist ja auch gefährlich. Du hast ja schon noch 13, 14 Spiele, wo du es verhindern kannst, runterzugehen.
Ja, aber dann hätte man sich vielleicht um einen Da Costa und einen Chor bemühen sollen. Also das sind 2 hervorragende Transfers. Die Mainzer, die haben jetzt wieder Leben. Also da hast du wirklich das Gefühl, da passiert was. Das sind 2 Spieler, die kennen die Bundesliga, die wohnen ums Eck. Und das sind natürlich Spieler, die den Schalkern auch geholfen hätten. Ja, und du holst jetzt einen Mustafi, wie gesagt, der sieht die Kameraden das erste Mal in der Kabine.
Noch mal, Didi, ich habe gestern euer Interview den Vorlauf gesehen und im Interview sagt der Trainer sinngemäß, wir kennen uns von einem Benefizspiel. Ich weiß, wie er es gemeint hat, aber es klingt natürlich schon so, dass man schmunzelt.
Ja, aber er hat auch gesagt, ja.
Aber was will er machen?
Lieber Herr Reporter, ich habe doch keine Zeit. Ja, klar. Ich muss ihn reinwerfen. Aber das zeigt ja das Drama.
Das zeigt seine Not.
Das zeigt die Verzweiflung von Schalke, dass so einer geholt wird als Rettungsanker, der 44 Minuten, glaube ich, in der Premier League gespielt hat dieses Jahr. Kolasinac hat es, glaube ich, einmal gespielt in den letzten 6 oder 8 Monaten. Und das sind jetzt die Hoffnungsträger. Also das zeigt, wie aussichtslos die Lage ist. Und wie gesagt, also für mich, natürlich musst du schauen, dass du die Hoffnung irgendwo hochhältst. Irgendwann musst du mal gewinnen. Nur jetzt gewinnen die Mainzer. Jetzt hast du ja schon 5 oder 6 Punkte auf den 17. Ja? Und du hast 9 Punkte auf den 16.
Ja, wie soll
das? Wie es der Fritz gesagt hat, mindestens 20 Punkte in 14 Spielen. Sie haben aus 20 8 geholt. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir der Glaube.
Ja, leider. Mhm.
Können Sie sich die Bundesliga ohne Schalke vorstellen? Die Frage haben wir damals beim HSV auch gestellt und es kam auch so.
Ja, wir haben in der Vergangenheit große Vereine gehabt, die den Weg gehen mussten. Und natürlich, falls es so kommen sollte, wonach es aussieht, weil letztendlich, wie gesagt, müssten sie fast das Dreifache jetzt holen von dem, was sie haben. Mhm. Vorstellbar als neutraler Fan, Fußballfan ist es natürlich. Es ist bitter für die Region. Und trotzdem muss man sagen, auch wenn es unmöglich erscheint, wenn vor zig Jahren jemand gesagt hätte, ob es einem Spieler mal gelingt, in 9 Minuten 5 Tore zu machen, wie Lewandowski gegen Wolfsburg, hättest du gesagt, der hat einen Knall.
Ja, ich kann nicht. Noch ganz kurz, Favre hat sowas mal hinbekommen. Das war ein Zauberwerk 2011 mit Mönchengladbach. Eine ähnliche Situation wie jetzt und ist dann noch in die Relegation gekommen. Und Nagelsmann ein paar Jahre später hat sogar den 15. Platz noch geschafft. Also es ist nicht unmöglich. Bruno Labbadia
hat den HSV vor einigen Jahren auch gerettet, als schon alles aussichtslos zu sein schien.
Es gibt
diese Möglichkeit. Uli halt vermittelt hat, ist das, was diese Menschen dort spüren, was Schalke für viele Menschen ausmacht. Und ich finde, das ist wichtig, auch in dieser dieser Zeit, das doch immer wieder auch mal klar zu machen. Geld ist das eine, aber die Fans, die spüren diesen Club ganz woanders. Und dafür muss man sich eigentlich
aber auch einigen. Aber weißt du was, die hatten ja die ganzen Spieler. Ja. Die hatten ja, der Kolasinac ist jetzt wieder da. Ja, ja. Sie hatten Sané, sie hatten Draxler, ich weiß nicht, was die alles hatten.
Hövede, das war ja klassische Kämpfer, ja,
das war heute bei Sky Expert. Meier, Nübel, also es gingen natürlich viele Goretzka, es gingen natürlich auch viele ablösefrei. Aber ich glaube schon, dass von der Struktur und von diesem Zusammengehörigkeitsgefühl ist, glaube ich, Schalke den Bayern am nächsten. Ja, und deswegen, die Bayern haben mit Rummenigge, mit Hoeneß, jetzt mit Kahn, mit Salihamidzic, haben sie immer geschaut, dass sie die Positionen besetzen mit Leuten, die Schallgeruch haben. Das kann nicht das einzige Kriterium sein. Du musst für den gemacht sein, du musst den Job können. Aber wenn du natürlich Erfahrung im Verein hast, dann hilft das natürlich. Und die Bayern haben das jahrelang durchgezogen. Ich glaube, in Schalke brauchst du das auch. Was Uli gerade gesagt hat, er sagt, wenn du Schalke nicht verstehst, dann wirst du hier nicht erfolgreich sein. Und das haben ja einige probiert in den letzten 5, 6, 8 Jahren. Held war wahrscheinlich der erfolgreichste. Seit Assauer weg ist, er hat ein riesen Loch hinterlassen, der Rudi Assauer. Jetzt ist Tönnies noch weg. Du kannst sagen über Tönnies, was du willst. Aber wenn es dem Verein schlecht ging, war er immer da und hat geholfen und wollte auch jetzt wieder helfen. Das heißt, ich glaube, sie haben ja mit den Eurofightern haben sie ja sehr intelligente und gute Spieler auch in der Vergangenheit gehabt. Ich glaube, dass du da schauen musst, dass du irgendeinen da hochziehst, dem du eine Führungsposition gibst und den Leuten weitergibst, was Schalke bedeutet.
Kurz und knapp. Darf man Jochen Schneider, sollte man ihm die Planung für die zweite Liga überlassen oder muss man diese Position vorsichtig formuliert überdenken?
Ja, überdenken muss man es ja auf alle Fälle. Und es wurde ja schon geschrieben, dass gesucht wird im Aufsichtsrat, dass jemand gesucht wird, der den Sportvorstand oder die Sportdirektorenrolle übernehmen soll. Ich glaube, dass es für Jochen Schneider unheimlich schwer wird, in Liga 2 dort weiterzumachen, weil der Druck, der wird unmenschlich sein.
Ich glaube, man würde ihn befreien, wenn man auch das freisetzt. Weil wenn du ihn dir anschaust, er muss ja alles machen dort. Er muss in der Öffentlichkeit Erklärungen abgeben, er muss die Mannschaft zusammensetzen, er muss Transfers machen. Es tut mir leid, das ist zu viel für ihn.
Ein wahnsinnig sympathischer Typ, ja, der sich ja auch hier bei uns in der Sendung immer wieder gestellt hat. Aber natürlich sind die Resultate seiner Arbeit so, dass man das natürlich hinterfragt. So ist es einfach. Wir wollen gleich sprechen über die Bayern, die trotz diverser Reisekapriolen den Weg nach Katar gefunden haben. Und über die Karriere dieses Mannes, der Wirbelwind aus dem Wildpark, so wurde er genannt, Michael Sternkopf, der dann bei den Bayern unter anderem deutscher Meister wurde, der aber auch die andere Seite dieses Business erlebt hat. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky90, die Unibet-Fußballdebatte. Eine Information aktuell, das Spiel in Bielefeld gegen Bremen wackelt aufgrund der sehr widrigen Schnee- bzw. Witterungsverhältnisse. Sehr, sehr starker Schneefall. Man versucht alles, die Austragung irgendwie noch zu gewährleisten. Aber es steht auf der Kippe, so ist wohl jetzt der Informationsstand. Wir wollen sprechen mit Michael Sternkopf über das, was er in seiner 14-jährigen Profikarriere erlebt hat. Bei den Bayern gespielt, bei Borussia Mönchengladbach, auch in Bielefeld, in Freiburg. Und ich habe sie auch als Reporter begleitet. Ich habe sie immer wahrgenommen als so eine Art Lausbub, so der Teenie-Star. Und als sie dann mal vor einiger Zeit erzählt haben, dass ihnen das doch alles sehr, sehr schwer gefallen ist, war ich überrascht. Wann haben Sie selber festgestellt, dass Sie dem Druck im Profifußball nicht immer und zu jeder Zeit standhalten konnten?
Das war eigentlich relativ früh, wie ich mit Didi damals bei Bayern zusammengespielt habe. 91 warst du schon dabei?
93
kamst du. 93 kamst du dazu? Ja. Okay, aber in der Zeit, 91 war ein Jahr bei Bayern München. Und da habe ich natürlich relativ schnell gemerkt, dass ich mental und psychisch diesem großen, enormen Druck einfach nicht gewachsen war. Bei mir war es so, ich habe mich mein Leben lang im Prinzip immer, habe ich mir meinen Wert, mein Selbstvertrauen über Erfolg gegeben. Ich habe mich definiert über Erfolg in der Jugend, als Jugendlicher im Fußball. Das war toll, das lief, die Karriere ging steil nach oben. Ich habe beim KSC mein erstes Spiel gemacht mit 18 Jahren, glaube ich. Und ab dem Zeitpunkt ging es auch nur nach oben. Mhm. Das heißt, ich fühlte mich unbezwingbar. Jetzt komme ich 1990 zu Bayern München in eine Mannschaft, die 6 oder 7 Nationalspieler hatte. Deutschland ist Weltmeister geworden zu dem Zeitpunkt. Jetzt kommst du dahin als großes Talent. Mehr aber auch nicht. Also Ansprüche galt es da schon mal nicht zu stellen. Und das hat mich natürlich komplett aus der Bahn geworfen. Vor allem, ich habe im ersten Jahr 7 Einsätze gehabt. Und wenn man sich durch seinen Erfolg, den man eigentlich so sein Leben lang hatte, seinen Wert gibt und Selbstvertrauen hat, dann ist das natürlich der Worst Case, der passieren kann. Weil ich fühlte mich völlig nutzlos. Ich hatte noch einen Bandscheibenvorfall, bin aus Florida mit dem Dr. Müller-Wohlfahrt aus dem Trainingslager abgereist im Winter, musste operiert werden. Und nach 14 Monaten FC Bayern habe ich das erste Mal dann Kontakt gehabt mit Antidepressiva. Mhm. Ich bin zum Doc damals hin und habe gesagt, hier Doc, ich weiß nicht, was mit mir ist, aber ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich habe Ängste, ich habe Versagensängste, ich spüre einen Druck, ich komme da nicht mehr mit klar. Und er sagte damals nur, pass auf, ich schicke dich zu dem einen oder anderen Arzt, wir kontrollieren ein paar Dinge und lass das mal im kleinen Bereich, behalt das mal für dich, weil da eben auch dann dementsprechend eine Karriere auf dem Spiel stand.
Haben Sie denn überlegt, sich mal einen Mitspieler zu offenbaren oder dem Manager, der ja sicherlich doch auch ein offenes Ohr gehabt hätte?
Ich habe mich nicht getraut. Also das ist ja jetzt auch 30 Jahre her. Damals war das auch überhaupt kein, da sprach man nicht drüber. Und gerade im Fußballgeschäft, hey, wir Männer, wir Jungs sind aufgewachsen, Jungs weinen nicht, ein Indianer kennt keinen Schmerz und da geht man durch. Und bloß nicht irgendwie mit jemand anders über Schwächen reden. Heute sage ich auch, ein Uli Hoeneß wäre bestimmt ein wunderbarer Ansprechpartner gewesen. Ich habe mich nicht getraut, ich habe mich geschämt auch dafür, dass man einfach dem nicht gewachsen ist und habe einfach versucht, da irgendwie da wieder rauszukommen.
Wie hat sich das denn geäußert? Also diese Ängste, diese Zweifel, hat sich das auch körperlich niedergeschlagen?
Ja, ich meine, wenn wir mit dem Bus ins Stadion gefahren sind vom Hotel aus, ich saß oftmals im Bus, wenn ich wusste, okay, ich spiele von Anfang an, war das ein wahnsinniger Druck. Man wollte natürlich auch von Anfang an spielen. Die Kehrseite war, man wusste, okay, du musst jetzt gleich da funktionieren. Ich saß im Bus drin, ich war oftmals nass geschwitzt schon, bevor wir ins Stadion kamen, bevor wir in die Kabine kamen und hatte Angst eben vor dem ersten Ball, vor dem ersten Zweikampf. Läuft das? Wie komme ich ins Spiel rein? Mache ich Fehler?
Trägt man sich da mit dem Gedanken, auch irgendwann zum Trainer zu gehen und zu sagen, lass mich lieber draußen, ich habe irgendwie was am Oberschenkel oder so?
Nee. Also das Schöne war, wenn man mal, also nicht das Schöne, aber wenn man mal nicht in der Anfangsformation war, da hat man zwar diesen Druck nicht gehabt, aber trotzdem hat man sich natürlich geärgert, dass man nicht von Anfang an spielt. Also es war so ein Zwiespalt. Und der Druck kam dann natürlich, wenn du reinkamst, musstest du, wir müssen alle abliefern. Oder die Jungs heutzutage auch noch mehr mit den vielen Medien. Also beneiden tue ich die heute nicht. Und so wie es uns ging, wenn wir damals mit Spielern, die 10, 15 Jahre vor uns gespielt haben, die Generation, die haben schon damals gesagt, puh, also heute möchte ich nicht mehr spielen wollen. Und ich sage heute auch das Gleiche. Ich habe Respekt vor allen, die heute in der Bundesliga spielen. Auch wenn es jetzt die Schalker sind, trotzdem habe ich Respekt, wenn die Leistung momentan vielleicht nicht so läuft. Die versuchen ihr Bestes und es klappt nicht immer. Und der Druck ist enorm groß.
Das glaube ich auch wichtig, jetzt das noch mal einzuordnen. Auch in dieser Sendung wird Kritik geübt. Das gehört, glaube ich, mit dazu. Alle, die sich öffentlich in irgendeiner Form positionieren, müssen sich das auch gefallen lassen. Aber es bezieht sich nicht auf den Menschen, sondern man kritisiert den Sportler, vielleicht auch seine mögliche Einstellung zu etwas. Das darf man, glaube ich, auch hinterfragen. Aber wir versuchen immer, nicht persönlich zu werden, weil man muss das immer auch mitdenken. Auf der anderen Seite ist auch allen klar, wenn sie in so einem Business, und das ist es halt auch, unterwegs sind, ist natürlich auch eine Anspruchshaltung vorhanden. Wir wollen einfach aber spüren, wie ist das? Wir alle sind in einem Job, wo ein öffentlich gemachter Fehler auch ein entsprechendes Feedback auslösen kann. Fritz, wie war es bei dir? Bist du froh, dass du das hinter dir gelassen hast? Du hast auf mich immer so gewirkt, wir kennen uns ja nun sehr gut, dass dir das wahnsinnig viel Spaß macht.
Das hat es auch getan und das war ein Traumjob, das ist ganz klar. Und die Leute haben dich natürlich beneidet, aber in diesem Job wurdest du ja auch gemessen an deiner Leistung. Das ist ja klar, aber das hat der Bankangestellte wahrscheinlich genauso wie der Metzger oder irgendeine Maskenbildnerin. Das ist in der Gesellschaft so. Was mich nur erstaunt, wir sprechen jetzt über ein Jahrzehnt, das liegt weit zurück, das war 1990. Ich erinnere an Martin Amedik, Kapitän des 1. FC Kaiserslautern, der 2011 die gleichen Probleme hatte. Er ist heute Sportpsychologe und hat das studiert und schult natürlich, weil er das alles durchgemacht hat. Mhm. Der hat 2011 sich auch noch nicht getraut, irgendjemandem was zu sagen. Mhm. Weder einem Mitspieler, noch einem Trainer, noch einem Präsidenten. Mhm. Also das ist nach wie vor ein riesiges Tabuthema. Und das zeigt doch, dass da Bedarf ist. Da muss irgendeine Stelle im Verein sein. Natürlich versucht der ein oder andere Verein mit einem Psychologen oder so. Aber du musst da einfach eine Vertrauensperson haben, wo so jemand hingeht. Denn Depression ist ja eine Krankheit. Das ist ja nicht der Fußball, der das auslöst. Druck ist überall. Das kann man behandeln. Da gibt es Medikamente. Da sind wir noch weit hinten dran, finde ich.
Wie war es bei Ihnen, Didi? Es gibt ja auch die Typen, das ist einfach in der Psychologie so, die durch Druck auch wachsen. Ne? Das ist ja auch, und es ist ja auch nie so eindimensional. Es sind ja immer ganz viele verschiedene Komponenten. Sie haben ja eben auch schon angedeutet, es ist ja auch ein Zwiespalt. Es macht ja auch Spaß, man will spielen und es gibt die andere Seite.
Also bei mir war es immer so, umso größer das Spiel, umso mehr habe ich mich irgendwo drauf gefreut. Und ich habe das irgendwo als Privileg angesehen, in einem Viertelfinale, in einem Halbfinale zu stehen. Und du musst natürlich, also diese Versagensängste, von denen Sterni spricht, die hat ja jeder. Ja. Und es ist, glaube ich, auch gut, dass du die hast, weil die treiben dich natürlich auch an. Weil das ist ja das, was du nicht willst. Und wie gesagt, natürlich hast du das im Fußball, bist du da im Brennglas, du hast 90 Minuten Zeit, um das gut zu machen oder nicht gut zu machen. Ja, und dann wirst du bewertet am Montag und dann musst du schauen, ob du 3 oder 5 Tage später wieder in der Mannschaft stehst. Und du musst halt schauen, oder ich habe das immer so gehandhabt, dass ich mir schon sehr früh ein gewisses Ritual zurechtgelegt habe. Ja, also wie gesagt, diese Versagensängste, die hatte ich genauso. Die hat ein Ronaldo und ein Messi haben die auch. Und die treibt das wahrscheinlich an, dass sie sagen, nee, ich will der Beste sein. Ich will nicht versagen. Und für sie ist wahrscheinlich Versagen, wenn sie nur ein Tor schießen. Die wollen 2 oder 3 schießen. Ja. Und das treibt die an. Und ich habe mir dann
Darf ich einmal kurz anhalten? Hieß bei Ihnen in der aktiven Karriere Versagensängste auch eine körperliche Reaktion oder war das eher so ein Film, der mal im Kopf abgeht, was wäre, wenn mal was schief lief?
Nee, ein Spiel zu verlieren oder schlecht zu spielen.
Elfer zu verschießen oder irgendwas.
Ja,
Elfer schießen damals im Champions League-Finale.
Ja, nee, also dem nicht gerecht zu werden, weil du machst ja deinen eigenen Druck, ja. Dem nicht gerecht zu werden, was ich selber von mir erwarte. Ja, und ich habe da immer einiges von mir erwartet. Ich hatte Vertrauen in mein eigenes Können, natürlich auch in das der Mitspieler. Und dann habe ich mir ziemlich früh, ich war sehr abergläubisch, ich glaube, das sind einige oder viele, und ich habe mir dann irgendwo ein Ritual zurechtgelegt. Das fing mit dem Einsteigen im Bus an, mit der Busfahrt zum Stadion, dass ich immer hinter derselben Person aussteige, dass ich in die Kabine gehe. Von Eintritt in die Kabine war für mich Sprechen Tabu. Also ich habe mit niemandem gesprochen. Ich habe mal mit dem Trainer gesprochen oder mit dem Trainerteam, wenn die was von mir wollten. Ich habe nicht gesprochen, ich habe mein Programm gelesen.
Kein Wort.
Und ich habe dann mein Ritual gehabt, wie ich mich anziehe, was ich wann wo anziehe.
Mit welchem Fuß du rausgehst.
So, und habe dann auch, musste alle 3 Toiletten benutzen an der Anfield Road. Damals hat man nur 3, heute haben sie wahrscheinlich 10. Und dann habe mir das beim Aufwärmen, habe immer dasselbe Aufwärmprogramm gemacht und dann stand ich im Tunnel 5 Minuten vor Anpfiff und hatte irgendwo so ein Sicherheitsgefühl, dass heute nichts passieren kann, weil ich habe dasselbe gemacht wie letzte Woche. Ja, und du musst halt schauen, dass du irgendwo da irgendeinen Ablauf findest, der dir irgendwo diese Ängste ein Stück weit nimmt, dass du frei bist auch oder dir die bestmögliche Chance gibst, wenn es in 5 Minuten losgeht, zu performen.
Sind Sie da selber drauf gekommen, auf diese Rituale, oder hat Ihnen da jemand zu geraten?
Nee, das habe ich selber gemacht. Und ich glaube, dass, Aberglaube ist etwas, was weit verbreitet ist. Also ich habe damit nie mit jemandem drüber gesprochen. Ich erzähle es, ich habe da kein Problem damit. Es hat mir irgendwo so ein Netz gegeben oder die Sicherheit zu wissen, wenn ich jetzt rausgehe, es kann nichts passieren. Ist natürlich nicht immer so gekommen, aber zumindest haben wir uns die Sicherheit gegeben.
Wie haben Sie das so lange durchgehalten? Also wenn man 14 Jahre Profi ist und doch schon recht früh merkt, hui, ich tue mich schwer. Wie schafft man das?
Ja, weil du natürlich trotz allem immer wieder auch Zeiten hast, wo du gute Spiele machst, die dich dann wieder so ein bisschen dir wieder selbst
Konnten Wert Sie gute geben. Spiele genießen? Oder war gutes Spiel nur das Abwenden des Versagens?
Nee, das habe ich dann auch schon genossen. Also das war schon toll. Klar, wenn man sein Leben lang Fußball spielt und macht ist Fußballprofi. Natürlich ist der Applaus, den man bekommt, der tut schon gut. Und vielleicht, ja, es tut uns allen gut. Ja, was wollen wir denn alle?
Man giert ja danach.
Ja, wir wollen alle gemocht werden. Wenn der Didi sagt, er hatte so das und das Ritual, was er gerade erklärt hat. Ja, beim KSC hatte ich auch ein Ritual. Wir sind rausgegangen nach dem Aufwärmen. Jeder hat sein eigenes Aufwärmprogramm gemacht. Hin und wieder haben wir bei Bayern in 5 Jahren 5 Trainer gehabt, war auch nicht der Riesenvorteil. Dann hast du Trainer dabei, die sagen, die Mannschaft wärmt sich alle zusammen auf. Da habe ich schon immer gedacht, nee, ich möchte mein eigenes Programm. Jeder soll sich doch so aufwärmen, wie er es braucht. Beim KSC war es so, ich bin rausgegangen, wie wir dann auf dem Platz zum Einlaufen standen, habe noch einen Günter Groth damals, war unser Masseur, unser Therapeut, den habe ich noch vor jedem Spiel immer noch kurz hergerufen, habe ich gesagt, Günther, kennst du den Witz? Und habe dem noch ganz schnell kurz einen Witz erzählt. Das war meine Vorbereitung auf das Spiel, nämlich überhaupt nicht irgendwie daran zu denken und dann auf den Platz zu gehen und egal was passiert, machen, ohne Angst. Und das ist dann bei Bayern recht schnell abhanden gekommen in einem Ensemble unter Nationalspielern, wo vielleicht so dieser Witz zum damaligen Zeitpunkt nicht so gut angekommen wäre.
Und dann gibt es natürlich auch, wenn ich das sagen darf, wiederum Spieler, die provozieren ja gerade in Auswärtsspielen die Fans. Paul Breitner war einer, Stefan Effenberg war einer, Van Bommel war einer. Das sind diese Typen, die man sich natürlich auch in der Mannschaft wünscht, die diese Motivation brauchen, wenn sie zum Eckball rausgehen. Und die Leute schimpfen und schreien auf dich ein und sagen, na herrlich, Jungs, jetzt zeige ich es euch. Jetzt schieße ich einen Ball rein und dann machen wir das Tor. Sowas gibt es natürlich auch.
Wie ist denn dann der Alltag? Sie haben eben gesagt, geschwitzt sozusagen zum Stadion. Wie ist es abends gewesen, wenn man noch mal Zeit hat zum Nachdenken, vor dem Einschlafen und so weiter?
Im Prinzip, sobald man dann aus der Öffentlichkeit raus war, war das alles in Ordnung. Aber ich kann mich auch daran erinnern, damals hat man mit mir eine Home-Story oder so eine Story machen wollen oder haben sie gemacht, anderer Sender. Und wir waren zuerst im Englischen Garten, haben da Interviews gemacht, ein paar Bilder aufgenommen. Das war alles soweit noch in Ordnung. Dann hieß es, jetzt fahren wir noch nach München rein, in die Innenstadt, in WOM damals, CD-Laden, Plattenladen und.
Kaufingerstraße.
Ja, ich im Prinzip auch nie gelernt oder nicht getraut, Nein zu sagen zu Dingen, die ich nicht wollte. Jetzt sind wir in den WOM reingegangen, im Englischen Garten war nicht viel los vormittags. Aber im WOM war der Teufel los und dann mit einer Kamera, mit einem Licht auf mich drauf, die Leute alle geguckt. Da habe ich gedacht, hoffentlich ist das bald vorbei. Also ich hab immer Druck gehabt und habe gedacht, man spielt Fußball, weil man eine Leidenschaft dafür hat, weil man das gerne macht. Aber es gibt bestimmt einige Spieler, die das drumherum am liebsten nicht hätten.
Was glauben Sie, wie viele Spieler im Moment in der Bundesliga unterwegs sind, prozentual, die auch mit dem Druck in der Öffentlichkeit aufzutreten, Geld hin oder her, sich schwer tun?
Das ist schwer zu sagen, da habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Also es wird mit Sicherheit, die gab es vor meiner Zeit in den Generationen, die gibt es heute. Wie viel Prozent das sind, vermag ich nicht zu schätzen, zu sagen.
Und wie geht es Ihnen heute? Also Sie machen den Eindruck, sehr ausgeglichen zu sein, auch sehr lebensfroh. Wie haben Sie das Ganze sozusagen nach und nach in den Griff bekommen?
Naja, ich bin nach einem langen anzubahnenden Burnout 2011 aus dem Arbeitsleben ausgeschieden und hatte damals gedacht, ich habe für die Offenbacher Kickers im Management gearbeitet und habe damals so gedacht, Mensch, einfach mal 6 Wochen nichts machen, keine Verantwortung, nichts hören, nichts, einfach mal Pause. Und aus den 6 Wochen sind 6 oder 7 Jahre geworden, wo ich zu mir gefunden habe, wo ich Therapien hatte, wo ich auch 2, 3 Medikamente wieder ausprobiert habe, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich komme alleine mit Gesprächstherapie, komme ich nicht mehr weiter. Ich will einfach mal wieder lachen, einmal am Tag kurz mal von innen heraus wirklich zufrieden und glücklich sein. Das hatte ich ewig nicht. Und dann habe ich vor knapp 3 Jahren habe ich einen heute guten Freund kennengelernt, der mich dann auf den Weg gebracht hat, hier an Jesus Christus zu glauben und an lieben Gott. Und da muss ich sagen, ab dem Zeitpunkt, wo ich mein Herz aufgemacht habe und Jesus Christus in mein Herz eingeladen habe, wurde mir von da oben geholfen. Das mag sich jetzt für viele da draußen komisch anhören. Ich habe damals auch, Christian Ziege saß mal im Bus damals, wie wir zu einem Spiel gefahren sind, hat die Bibel in der Hand gehabt, wo ich auch gedacht habe, mit ein paar anderen noch, was ist mit dem los? Dreht er jetzt völlig durch.
Bibelkurse.
Wo man ihm Unrecht getan hat, eventuell. Oder nicht eventuell, sondern ja. Und jetzt kann ich sagen, was das in mir bewirkt hat, jemanden zu haben, der mich so liebt. Und wir wollen alle geliebt werden. Darum geht's. Wir wollen gemocht werden. Wir wollen gemocht werden, so wie wir sind. Ohne die Leistung, einfach angenommen zu werden. Und da kann ich ein Beispiel sagen. Ich war vor zwei Jahren war ich in einer Quizshow eingeladen. Und mit dem Freund zusammen. Und da konnten wir für einen guten Zweck ein bisschen Geld gewinnen. Und dann fragte mich einen Abend vorher jemand, hast du dich denn vorbereitet auf die Sendung morgen? Dann sage ich, vorbereitet? Das ist eine Quizshow. Also ich habe die Fragen nicht gekriegt, die kommen. Habe ich da was verpasst? Oder? Ja, nee, aber die haben uns doch den Link geschickt, hieß es dann von der Sendung. Dann sage ich, ja, aber das hilft mir morgen nicht. Ja, aber was machst du jetzt, wenn du da morgen drin stehst und weißt nichts? Dann sage ich, siehst du, und da will ich dir jetzt das Beispiel sagen. Früher bin ich mit dem Bus ins Stadion gefahren und wusste nicht, was ich jetzt gleich abliefern kann. Hab Angst gehabt, dass ich versage. Jetzt gehe ich da morgen rein und ich weiß eins, wenn ich keine Antwort weiß und da stehe wie ein Depp, der da oben, der liebt mich so, wie ich bin. Und wenn ich jede Antwort richtig wüsste, dann wird der mich nicht mehr lieben. Ich bin angenommen, ich bin angekommen und ich habe keine Angst mehr zu versagen oder es irgendeinem Menschen recht zu machen. Davon bin ich nicht mehr abhängig und das bedeutet für mich die totale Freiheit.
Das ist schön, das so zu hören. Das ist sehr bewegend gewesen. Einmal mit einem Augenzwinkern. Wie lief es in der Talkshow? In der Quizshow?
Es lief gut. Ja, wir haben gewonnen, weil du dann auch sagst, ja, ich habe keine Erwartungshaltung. Ich gehe da rein. Ja. Und alles prima.
Ja, das ist schön, das zu hören. Ich glaube, also der Glaube hilft sehr vielen Menschen. Das ist aber natürlich auf der anderen Seite auch eine sehr private Sache. Aber sehr schön, das so zu hören. Ja. Und wir sprechen jetzt über die Bayern, die ganz irdische Probleme hatten. Sie sind nämlich nicht in die Luft gekommen bei ihrem Flug, Didi, auf dem Weg nach Katar. Es war eine etwas skurrile Geschichte. Das Spiel in Berlin bei Hertha, was die Bayern gewonnen haben, ist 6,5 Stunden vorverlegt worden. Die Maschine war startklar. Die Zeitangaben differieren je nach Position. Und dann gab es um 23.59 Uhr oder 0.03 Uhr, wann auch immer, die entsprechende Startfreigabe nicht, weil ab 0 Uhr in Berlin Nachtflugverbot herrscht. Die Bayern toben. Was sagen Sie?
Ja, wie du richtig sagst, das Spiel wurde vorverlegt. Sie waren, glaube ich, um 22:45 Uhr waren sie am Flughafen, sind durch die Security durch. Und man hat ja alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das zu machen. Und mir waren die Aussagen der Verantwortlichen der Bayern waren mir etwas zu heftig. Also ich glaube, es gibt im Moment andere Schicksale, als dass die Bayern 5 oder 6 Stunden auf dem Rollfeld stehen müssen. Und dann später nach Katar fliegen, nichtsdestotrotz.
Ganz kurz, wir hören einmal, was Uli Hoeneß gesagt hat bei den Kollegen des Bayerischen Rundfunks im BR Sport. Da hat er sich ziemlich empört geäußert.
Ich muss ehrlich sagen, ich finde das einen Skandal ohne Ende, dass man wegen ein paar Minuten bei so einer wichtigen Geschichte die Mannschaft nicht losfliegen lässt, dann muss die noch am nächsten Tag, weil die Fristen abgelaufen sind für die Crew, über München zurückfliegen. Ich finde das eine Unverschämtheit von den Verantwortlichen, wegen ein paar Minuten dieses Flugzeug nicht starten zu lassen. Das ist unverständlich.
Gut, also jetzt in der Einordnung muss man jetzt sagen, also man wird schon sagen können, es war kleinkariert. Jedenfalls hat man es buchstabengetreu ausgelegt, ob es jetzt reicht, das Skandal zu nennen. Das ist sicherlich Auslegungssache. Uli Hoeneß sieht es so. Wie sehen Sie es?
Ja, aber wenn's nach 0 Uhr ist, die haben ihre Vorgaben und die begeben sich dann wahrscheinlich auf Eis, wo sie Angst haben, ihren Job zu verlieren. Also wenn dann einer sagt, um 0.03 Uhr in die Nähe, könnt nicht mehr hoch, weil das ist so, da gibt's Gesetze dafür, dann muss man da dafür Verständnis haben. Das wird möglicherweise aufgeklärt werden. Also ein Skandal ist es meiner Meinung nicht, weil wie gesagt, ich glaube, haben wir im Moment andere Probleme. Da gibt's im Moment andere Schicksale als die Bayern, ob sie um 12 oder in der Früh um 6 nach Katar fliegen. Und sowas kann auch zusammenschweißen. Also natürlich ist es nicht gut. Also ich verstehe nicht, warum das so weit kommt, weil die Bayern sind das Aushängeschild. des deutschen Fußballs. Und dann hätte man doch schauen sollen, dass man irgendwie, dass man die da hochbekommt. Das ist nicht passiert. Und nochmal, ich glaube, sowas kann zusammenschweißen. Sie haben ja, glaube ich, im Flieger geschlafen, 5 oder 6 Stunden.
Ja, ich glaube, es war so ganz gute Atmosphäre, was man so eben mitbekommen also,
und hat. Klassenausflug
ist jetzt schon im Grunde genommen in der Vereinshistorie.
Und die Nacht von Berlin. Ja, nach dem Spiel kannst du normal eh nicht schlafen. Das heißt, bis 2, 3 kannst du eh nicht schlafen. Vielleicht haben sie noch ein Bierchen getrunken und deswegen war dann, glaube ich, alles gut.
Also, nur die Behörden können die Bayern stoppen. So kann man das sagen.
Ich erinnere mich zurück an herrliche Zeiten, 70er, 80er Jahre, in denen wir die Bayern zu Europacup-Spielen begleitet haben. Und auf Rückflügen war das manchmal, wenn wir aus Moskau kamen oder aus Craiova oder was weiß ich, wo die Spiele waren, war das auch eng. 0 Uhr musste man eigentlich in München-Riem damals landen. Aber der Vorteil war, dass der Oberbürgermeister der damalige, der Bruder Erich Kiesel, Bruder nannte man ihn, Erich Kiesel im Aufsichtsrat saß und immer bei Bayern München mit dabei war. Wenn es eng wurde, hat man gesagt, Erich, geh mal in die Kabine rein zu den...
Und dreh an der Uhr.
Nix. Hier ist Erich Kiesel. Ja. Bitte, wir wollen landen. Jawohl, Herr Kiesel. Sind wir um 0.30 Uhr dort angekommen. Das waren noch Zeiten. Ja. Das ist oft vorgekommen.
Ja. Aber jetzt nicht. Ne?
Jetzt also, eben nicht.
Gut, also lassen sich die Bayern vor sowas aufhalten oder wäre es eher Bayern-like zu sagen, Leute, jetzt erst recht. Denn ärgerlich war es für die Bayern, das ist ja klar, muss man nicht Skandal nennen, aber dass es ärgerlich ist aus ihrer Sicht, sowieso in diesem eng getakteten Terminkalender, das leuchtet natürlich ein.
Ich denke mal, natürlich hat jeder das Recht, sich darüber aufzuregen. Jeder empfindet das anders. Wenn Uli Hoeneß von einem Skandal spricht, dann kann er das machen. Ich glaube nicht, dass es die Leistung beeinträchtigt, weder positiv noch negativ. Da sind sie professionell und werden das abrufen, was sie können. Mhm.
Ja, das glaube ich auch. Und Sie haben ja ganz bewusst gesagt, okay, sollen wir überhaupt diese Chance wahrnehmen und dort nach Katar fahren, um den Titel zu holen? Die Bayern sind eben auch so gierig auf diesen 6. Titel, dass die Mannschaft selber entschieden hat, trotz der ganzen Strapazen, die sich jetzt da noch mal verstärkt haben durch diese Geschichte, wollen wir den Briefkopf noch mal ein bisschen vergrößern.
Muss man vielleicht noch mal einmal erläutern, der 6. Titel noch der Saison 19/20, genau, weil das noch sozusagen nachgeholt wird aufgrund der Gesamtsituation, würde aber zu diesen Titeln zählen. Und 6 Titel in einer Saison hat bisher nur Barcelona geschafft. Ja. Scheint gerade für Hansi Flick, was ich so gehört habe, wirklich, Didi, ein enormer Antrieb zu sein, aber auch für die Spieler. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, absolut, absolut. Ja. Also ich konnte damals verletzungsbedingt leider im Finale nicht mitmachen. Also mir hat das gewaltig gestunken, weil ja viele sagen, naja, ist zweifelhaft, was der Pokal wert ist. Das ist der schwerste Pokal zu gewinnen, weil du Champions League-Sieger sein musst, um dort eine Chance zu bekommen, gegen den Copa Libertadores-Sieger zu spielen. Und deswegen kann ich das absolut verstehen, ich kann die Spieler verstehen, weil du natürlich als Goretzka, als Kimmich nicht weißt, wann oder ob du nochmal die Chance bekommst, den Titel zu gewinnen. Also die meisten haben nur einmal die Chance. Wenn du bei Barcelona gespielt hast, in den 90er bei AC Mailand, dann konntest du es 3, 4, 5 Mal machen oder bei Liverpool in den 70ern. Aber wenn du eine Chance bekommst, ist das normal die Chance, die du nutzen musst, weil es gibt möglicherweise keine zweite. Deswegen habe ich da volles Verständnis dafür.
Ja, also Club-Weltmeister wäre man dann. Also die Favoriten sind Champions-League-Sieger bzw. Sieger Copa Libertadores, aber spielt ja auch in dem Fall der afrikanische Meister mit aus Ägypten, Al-Ahly heißen die. Und da wir ja doch schon die ein oder andere Anekdote ausgetauscht haben, noch eine vielleicht, Didi, was war der Flug zu einem Fußball-Großereignis, der Ihnen niemals oder den Sie niemals vergessen werden?
Aber wir sind mal mit Nationalmannschaft zur WM 2002 geflogen, nach Japan. Und es waren einige Kollegen, Herr Bergner, Herr Palme, von den Öffentlich-Rechtlichen.
Ich war nicht dabei.
Ich kann im Flieger.
Ich war dabei, ich saß auch ein paar Reihen
Ich habe im Flieger immer schlecht geschlafen und dann haben wir uns in der Küche getroffen oder zwischen, weil die Journalisten waren etwas weiter hinten gesessen und dann, man sieht ja die Leute, ich war damals, ich habe im Ausland gespielt, das heißt, die Journalisten habe ich selten gesehen und dann hat man ein Bier getrunken. Und irgendwann waren wir dann bei dem 10- oder 11-Stunden-Flug schon 2 Stunden vor der Landung. Das ist uns entgangen und haben natürlich noch das ein oder andere Bierchen getrunken.
Was hat Rudi Völler gesagt?
ich soll mich jetzt doch mal hinsetzen und vielleicht nur eine Stunde schlafen.
Hast du das gemacht?
Ja, ich war gehorsam.
Also, sehr gut. Prima. Und das ist ja dann immerhin mit dem zweiten Platz ausgegangen. Ja. Also das mit den Reisen, das ist aber ja dann auch so eine ganz eigene Geschichte. Also auf alle Fälle geht der Flug jetzt oder diese Anreise in die Bayern-Historie ein. Und wenn sie dann als Clubweltmeister zurückkommen, dann stört es auch niemanden mehr. Wir wollen gleich sprechen über das absolute Topspiel auf der Insel. Zwei Clubs gegeneinander, für die Hammern gespielt hat. Liverpool gegen City, Salah gegen Gündogan, wenn man so will. Und Liverpool steht unter Druck, muss dieses Spiel gewinnen, um weiter eine Titelchance zu haben. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Und ich begrüße Jessica Libberts, die wieder den Sonntag für uns moderieren wird und die eine frische Nachricht mitgebracht hat zu dem Spiel Bielefeld gegen Bremen. Jessica, ja. Das auf der Kippe stand. Und was ist jetzt der neueste Stand?
Ja, gerade hat mir unsere Redakteurin Miriam Müller zugerufen auf dem Gang noch, Jessica, ich so, warte, ich muss ins Studio. Und die Nachricht war dann, also es ist abgesagt worden. In dieser Sekunde hat uns dann die Nachricht erreicht, das Spiel wird nicht stattfinden. Es war ja relativ klar, es hat sich ja schon angedeutet, auch gestern Abend. Die Bielefelder haben alles versucht. Es haben ja sogar Bielefelder Mitarbeiter schon unter der Woche die Nachricht bekommen, sie sollen bitte am Sonntag sich nichts vornehmen. Also auch wenn sie nicht ins Stadion gekonnt hätten normalerweise, dass sie möglicherweise zum Schneeschippen hätten kommen sollen. Aber am Ende des Tages, du kannst einfach da nichts machen. Wir sind ja jetzt auch alle so Hobby-Meteorologen geworden seit gestern Abend und wissen also, dass diese arktische Kaltluft, die von oben kommt, mit der Frühlingsluft, die aus dem Süden kommt, quasi genau über Bielefeld zusammentrifft. Und das Ergebnis sind dort einfach Schneefälle. Und heute gab es um 11.30 Uhr dann die offizielle erste Platzbegehung. Und wir haben noch gedacht, naja, vielleicht lassen sie sich Zeit. Manchmal ist es ja auch so, du machst diese erste offizielle Begehung, dann heißt es geht schon noch irgendwie, wir machen noch eine zweite um, keine Ahnung, 15 Uhr, aber man sieht es, Paderborn ist ja auch abgesagt worden, also ich glaube, es ist einfach heute auch zu gefährlich und es ist dann auch, glaube ich, die richtige Entscheidung, frühzeitig zu sagen, dann lassen wir es lieber.
Weiß man, wann es nachgeholt wird? Also Werder wird ja vermutlich wegen der Witterungssituation erstmal gar nicht weg können.
Nee, also offensichtlich jetzt erstmal nicht. Aber die Information haben wir noch nicht. Wir bleiben natürlich aber dran.
Ja, sehr schön. Und oder nicht schön, dass das Spiel abgesagt ist, aber danke für die Info bis hierher. Das andere Spiel wird stattfinden. Ne? Also Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt ist ja auch ein spannendes Duell. Zweier Top-Torjäger, muss man sagen. Kramaric gegen Silva. Wer ist wichtiger für seine Mannschaft? Kann man das sagen?
Du stellst mir hier immer Fragen, Mensch, Patrick. Also aus meiner Sicht, glaube ich, wenn man sich die Saison von Hoffenheim anschaut, sie sind beide in dem Fall gleich wichtig, denn die Hoffenheimer hätten sicherlich mehr Punkte, wenn Kramaric hätte mehr Spiele machen können, war ja aber auch verletzt und hatte Corona. Und auf der anderen Seite sieht man bei Silva, der einfach eine Mördersaison spielt, der hat jetzt schon in 2021 7 Tore, genauso viele wie Robert Lewandowski. Also man sieht einfach, die Konstanz der Eintracht hat auch sehr viel mit der Konstanz jetzt auch ihres Torjägers zu tun. Und beide kommen einfach jetzt auch gut in dieses Jahr.
Warum ist die Eintracht so stabil?
Also ich glaube, ich meine, am Anfang hat es schon ein bisschen geknirscht im Getriebe, wie du immer sagst. Ja?
Im Gebälk.
Im Gebälk. Es hat im Gebälk etwas geknirscht.
Kannst im Gebälk knirschen?
Und, dementsprechend, glaube ich, der Anfang war schon relativ holprig. Aber er hat dann eben umgestellt auf eine Spitze, mehr Kreativität im Mittelfeld. Und das hat sich offensichtlich ausgezahlt. Und man sieht ja auch, dass Jovic, wo wir nicht wissen, ob er heute von Beginn an spielt, aber die Anzeichen sind erstmal, dass er es nicht tun wird, dass er einen wie Jovic auch nicht von Beginn an bringt, weil er sagt, das System hat sich bewährt, Silva da vorne macht einen prima Job, also stelle ich ihm nicht auf zwei Spitzen um, wobei das ist noch in der Schwebe, also wir werden sehen.
Wir haben eben darüber gesprochen, dass für Borussia Dortmund die Champions League Quali wackelt, Eintracht Frankfurt ist ein möglicher Kandidat, traust du ihnen zu, durchzuziehen und sich möglicherweise sogar für die Königsklasse zu qualifizieren?
Ja, absolut. Ich glaube, das Einzige, was jetzt noch Unruhe stiften könnte, wäre ein möglicher Abgang von Freddy Bobic. Da wissen wir ja noch nicht, wie das ausgehen wird. Weil, um aus dem Nähkästchen an dieser Stelle zu plaudern, wir hatten ihn natürlich angefragt. Und dann hieß es, ja, Interview, aber bitte keine Fragen zu Hertha. Und dann haben wir gesagt, ja, aber zu Hertha würden wir gerne fragen, weil das macht natürlich auch Sinn. Und dann hatte er plötzlich doch keine Zeit. Und das lässt ja immer ein bisschen Spielraum für Interpretationen. Die Eintracht hat gesagt, er hätte sich dazu schon geäußert. Aber da hat er ja selber gesagt, die Zukunft ist ungewiss. Und natürlich würde man ihn jetzt gerne fragen, wie schaut's aus? Ja, also ich meine, Philipp Holzer, der Aufsichtsratsvorsitzende von Eintracht Frankfurt, hat sich geäußert die Woche und hat gesagt, wir glauben daran, dass Freddy Bobic seinen Vertrag erfüllen wird. Und wir hätten natürlich gerne gefragt, Herr Bobic, werden Sie Ihren Vertrag, der bis 2023 läuft, erfüllen? Aber das ist uns leider verwehrt geblieben.
Gut, auf Dauer wird er diese Frage sicherlich
immer wieder... Er wird garantiert zu dir kommen und du kannst ihn dann noch
mal fragen. Das wäre schön. Und Eintracht Frankfurt, das sei an dieser Stelle auch gerne gesagt, ein Club, der ansonsten sehr, sehr offen mit Interviewanfragen umgeht.
Ja, aber deswegen ist es doch umso erstaunlicher, oder? Also dann hat man ja eher das Gefühl, da ist was im Busch.
Gut, vielleicht will er auch einfach die Konzentration aufs heutige Spiel nicht stören. Ich weiß es nicht, Jessica, aber es ist interessant, das zu hören. Dankeschön, viel Spaß bei diesem einen Spiel. Ja. Das ihr dann haben werdet. Dankeschön. Und ich gehe zurück in die Runde und frage bei Didi Hamann nicht die Tipps, sondern den Tipp ab. Hoffenheim gegen Frankfurt.
1-2. Ich glaube, dass die
Frankfurter weiter Dampf machen.
Frankfurter Welle weiter rollt.
Gut, und dann wollen wir uns jetzt unverzüglich Richtung Insel gedanklich orientieren. Da gibt es ein absolutes Topspiel. Ich habe eben schon gesagt, Didi Hamann hat für beide Teams gespielt. Liverpool, der amtierende Meister, gegen City. Und das ist natürlich auch das Duell. Binko Bicanic, zweier sehr charismatischer Trainer.
Liverpool gegen Manchester City. Ausgerechnet vor diesem Spiel fragt man sich, ist Anfield noch Anfield?
Barnes scores for Burnley.
68 Liga-Heimspiele seit 2017.
Steven Alzate gives Brighton the lead.
War Liverpool ungeschlagen, jetzt zweimal in Folge besiegt. Und es kommt City, es kommt Guardiola, es kommt zum Gigantenduell. Klopp, dessen Mannschaft strauchelt, aber nie zu unterschätzen ist, mit dem immer noch besten Stürmer der Liga, Mo Salah. Guardiola, der City wieder Richtung Titel führt, mit dem besten Gündogan, den es je gab. Und Klopp zündet. Wir hatten keine Pause. City hatte meines Wissens eine von 2 Wochen wegen Corona. Ist schon hart. Und Pep schießt zurück.
He knows it's not true.
Ach komm, der weiß, dass das nicht stimmt. In der Premier League kriegt keiner 2 Wochen frei. Gut, sowas sagt man schon mal mit einer bestimmten Absicht, wenn man in so einer Lage ist wie er. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er der Typ ist für sowas. Aber gut, bitteschön, habe ich mich wohl gehört. Zwei, die kein Blatt vor den Mund nehmen, die sich kennen und mögen und nicht gern verlieren. Liverpools letzte Chance im Titelrennen. Reds gegen Sky Blues. Klopp gegen Guardiola.
Didi, zeigt das so ein bisschen die Nervosität und auch das, um was es geht, wenn man so dieses kleine verbale Duell der Trainer sich vor Augen führt?
Ja, das mag sein. Also es ist natürlich das erste Mal, als er nach Liverpool kam, da waren die Erwartungen nicht so hoch. Klopp hat jetzt die letzten 2,5 Jahre die Latte sehr, sehr hoch gelegt. Der Anspruch ist sehr groß. Und das sieht man in England nicht gern, wenn man schaut, dass man irgendwo eine Ausrede sucht oder versucht, das zu erklären mit irgendwelchen Sachen, die dann möglicherweise so nicht stimmen, wie es Pep Guardiola auch widerlegt hat. Aber er ist im Moment unter Druck und wir wissen, der Fußball wird immer schnelllebiger. Es ist verrückt zu denken, dass sie Meister waren, Champions League-Sieger in den letzten 18 oder 24 Monaten. Und jetzt hat er eine Phase, wo einige schon sagen, wow, wenn das so weitergeht, ich weiß nicht, ob der weiter unser Trainer sein soll. Also ich glaube, dass die.
Aber das kann doch nicht ernst
gehen. Ja, es gibt schon einige Fans und Foren, wo sie sagen, ja, wir finden keinen Weg, um tiefstehende Mannschaften zu knacken. Und im Verein wissen sie natürlich schon, was sie an Jürgen Klopp haben. Sie haben auch wenig ausgegeben im Vergleich zu Manchester City, zu United und zu Chelsea. Das muss man auch dazu sagen. Also die amerikanischen Besitzer wissen schon, was sie an ihm haben. Nur du bist natürlich, wenn du heute verlierst, bist du natürlich ernsthaft in Gefahr, ähnlich wie die Dortmunder, dass du nicht unter die ersten 4 kommst. Und das ist natürlich von der finanziellen Seite, wäre das natürlich, sie verlieren, glaube ich, jetzt pro ausgefallenem Heimspiel oder ohne Zuschauer, verlieren sie, glaube ich, zwischen 3 und 4 Millionen Euro oder Pfund. Wäre das natürlich in der jetzigen Situation, wäre das natürlich katastrophal.
Aber klingt absurd, ehrlich.
Also ja, aber ich habe auch gehört, dass die Fans der Sachen mittlerweile dieser ganzen Geschichten überdrüssig geworden sind. Das merkt man auch in den Zeitungsauflagen, weil in diesen 2,5 Jahren, fast 3 Jahren, wollten die Fans alles wissen über Klopp und über jeden Spieler und Liverpool, über alles. Es war eine Euphorie ohne Ende, ein Hype. Und irgendwann geht die Tendenz ein bisschen nach unten. Das liegt in der Natur der Sache, muss ich sagen. Trotzdem glaube ich, dass Liverpool heute gewinnen wird. Ich würde aber ganz gerne zu Guardiola kommen, auf der anderen Seite.
Coacht er gegen sein Naturell gerade?
Ja, aber er muss es. Weil er hat keinen Aguero, er hat keinen David Silva mehr, er hat keinen De Bruyne mehr. Und er musste einfach sein Abwehrverhalten ein bisschen verändern. Nicht mehr so hoch stehen. Deswegen haben sie auch nur 13 Gegentore kassiert. Weil sie nicht mehr so spielen, wie das Guardiola eigentlich will. Gegen seinen Willen im Grunde genommen. Und man darf nicht vergessen, diese lange Serie jetzt. Ich glaube, 13 Pflichtspiele nicht verloren oder 13 Siege. 9 in der Premier League, aber gegen Mannschaften von unten. Die spielen jetzt noch gegen Tottenham, gegen Arsenal, gegen Everton. Also das könnte noch problematisch werden. Ich glaube, dass Klopp heute noch mal seine letzte Brandrede hält in der Kabine. Und dann gehen Salah und Co. raus und gewinnen. Ich überlege noch, ob 2-0 oder 3-0. Eins von beiden.
Ganz kurz, Sini, was glauben Sie?
Was meinst du? Die sind zu stabil. Also der Diaz, den sie geholt haben aus Portugal, ja. Manchester City, der hat die wirklich transformiert. Und der hat einen ähnlichen Einfluss auf die Defensive gehabt, wie es Van Dijk in Liverpool hatte. Sie haben in den letzten 11 Spielen, glaube ich, 9-0 gespielt. Und nach vorne wissen wir, was sie für eine Qualität haben. Ich glaube, dass City heute zu viel für Liverpool auf der Pfanne hat.
Na gut, also das ist ein Spiel, das man sich unbedingt anschauen sollte. Also wir haben viel zu bieten heute. Zunächst haben wir das Zitat des heutigen Tages. Das hat Didier Hamann geliefert zu einem ernsten Thema, das wir ja auch besprochen haben. Jeder Spieler hat Versagensängste. Also alle hier in dieser Runde haben sehr offen darüber gesprochen, was sie bewegt in einem Job, der in der Öffentlichkeit stattfindet. Was läuft heute noch wo? Wir haben darüber gesprochen, dass die erste Fußball-Bundesliga heute nur ein Spiel hat. Über die Neuansetzung wird im Laufe der Woche, wie wir hören, entschieden. Und in der zweiten Liga das Paderborn-Spiel auch abgesagt. Aber Karlsruhe gegen Regensburg findet statt und Liverpool gegen City, das haben wir ja eben auch schon besprochen. Michael Sternkopf war früher beim KSC und unser Gast heute ist ein Mann, den er noch aus seiner Zeit gut kennt. Rainer Schütterle bei Yannick Erkenbrecher. Hallo Rainer, was war denn Michael Sternkopf A für einen Spieler und B vor allem für einen Kollege?
Ja, er war zu der Zeit einfach noch ein sehr junger Spieler, aber man konnte damals natürlich schon sehen, dass er ja hochtalentiert war und ja, schon ein Stück weit frischen Wind reingebracht hat. Und ja, wir sind auch zusammen auf dem Zimmer gelegen. Also ich habe dann immer die Jungen und die Pflegefälle gekriegt. Also er war in dem Fall ein Junger. War ein interessantes Jahr. Und wir haben ihm alle ja auch viel Glück gewünscht, als er dann nach München gewechselt ist.
Michael?
Ja, das war für mich natürlich, ich war als Kind, war ich mit meinem größeren Bruder, mit meinem Paps im Wildparkstadion, habe die Spieler wie Michael Haffer damals, ein Rainer Schütterle, die halbe Generation, sage ich mal, älter wie ich war, erlebt. Und ein paar Jahre später liegt man dann mit jemandem in einem Zimmer vorm Spiel. Da war totale Ehrfurcht da. Und also es war eine schöne Zeit und ich bin froh, heute wieder in Karlsruhe zu wohnen, mit Rainer wieder Kontakt zu haben. Ist toll.
Ja, und wir sind froh, dass Rainer Schütterle heute bei uns in der zweiten Liga zu Gast ist. Also hier im Anschluss die zweite Fußball-Bundesliga. Alles andere haben wir Ihnen an die Hand gegeben. Und Ricardo Basile direkt hier im Anschluss bei den News wird sich melden mit Meine Geschichte. Daniel Didavi vom VfB Stuttgart ist heute zu Gast. Bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wünsche noch einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.